Willkommen beim Radiokolleg, sagt Martin Löw-Cardonna. Unabhängig davon, ob man sich mit einem sogenannten goldenen Handschlag als End-50er in den Vorruhestand geschickt wird oder ob man sich mit 65 in die wohlverdiente Pension verabschiedet, der Übergang von der Berufsbiografie zur Zeit danach, der ist für viele wie eine Reise auf unsicherem Gelände in eine Landschaft mit sonderbar verwaschenen Konturen. Nach der Pensionierung oder Perspektiven für die dritte Lebensphase, so lautet das Thema unserer ersten Serie in dieser Woche. Den Raum des eigenen Lebens neu einzurichten, das stellt für so manchen und so manche nach der Pensionierung eine besondere Herausforderung dar, sobald er oder sie die vertrauten Stützen vermisst, die bisher den Alltag befestigt hatten. Aber gerade dann gilt es, den Blick zu öffnen für das, was man aus seinem Dasein machen will. Man kann lebenssatt und lebenshungrig zugleich älter werden. Hören Sie nun den zweiten Teil von Johannes Kaups Radiokollegserie über die Jahre und Jahrzehnte nach der Pensionierung.
Von der Vielfalt der Alterskulturen oder warum das dritte Lebensalter bunt und bewegt sein kann.
Für mich war das Bemerkenswerteste, dass ich erkannt habe, dass Menschen, die in Pension sind, in einer ziemlich großen Ambivalenz leben. Und zwar einerseits wird ihnen von der Gesellschaft gesagt, du darfst nicht mehr arbeiten, du sollst nicht arbeiten, weil du nimmst dadurch den Jüngeren den Job weg. Magst du nicht, also arbeitest du nicht, heißt es, Österreich ist ein Frührentnerparadies. Die leben ja nur auf Kosten der anderen, der Jungen. Reist du, heißt es, das sind die Mallorca-Rentner. Gehst du ins Fitnesscenter, machen sich wieder andere lustig darüber, was machen denn die Alten im Fitnesscenter? Eigentlich weiß man nicht, was man tun soll.
Das sagt die ehemalige ORF-Journalistin Nora Aschacher. Vor 5 Jahren war sie auch die Chefredakteurin des Ö1 Radiokollegs und ist heute eine vielfältig aktive Pensionistin. Oder sollte man besser sagen, eine in die Pension geschickte Aktivistin?
Und ich war vor kurzem bei einer großen Tagung in Hamburg und da hat eine Kollegin aus einem osteuropäischen Land gesagt, bei uns kümmert sich überhaupt kein Mensch um die Potenziale der älteren Leute. Bei uns heißt es eigentlich nur, ein guter Rentner ist ein toter Rentner.
Nora Aschacher ist in diesem Sinn keine brave Rentnerin. Denn schließlich gibt sie keine Ruhe, weil sie sich nicht von anderen totsagen lässt und weil sie die Kultur des Alterns lebendig erhalten will. Zusammen mit Elisabeth Nöstlinger hat sie den Verein Alterskulturen gegründet. Die Absicht dabei war, die gängigen Altersbilder zu verändern und das Alter nicht über seine Defizite, sondern über seine Potenziale zu definieren. Durch diesen Verein will sie für Altersgenossinnen Leitlinien für eine autonome, kreative Lebensgestaltung entwickeln, für jene, die neue Lebensmöglichkeiten nach der Pensionierung ausloten wollen. Die Homepage dazu heißt alters.kulturen.cc. Dazu besucht Aschacher Tagungen, berichtet über den jeweiligen Stand der Altersforschung, organisiert Vorlesungen und Online-Kurse für die Generation 50+. Aber wie hat sich Aschacher selbst auf die Pension vorbereitet?
Also ich habe gewusst, dass das so sein wird und ich habe auch gewusst, dass man sich selber nicht darüber definiert, wie einen die anderen einschätzen und brauchen und welchen Punkt man im Beruf eingenommen hat, sondern dass man sich eben über anderes definieren muss, generell. Etwas, was ich schon sehr früh begonnen habe, mit 45, dass ich mich zunehmend mehr nicht nur für das Wort und für das Geschriebene interessiert habe, sondern sehr für Körper, Tanz, Bewegungsformen wie Pilates, Feldenkrais, alles Mögliche. Und das war für mich eine sehr großartige Balance zu diesem Intellektuellen nur über das Wort sich definieren. Und außerdem hat das mir persönlich sehr viel Leben gebracht und Freude am Leben. Und es ist also nachgewiesen, dass also gerade bei Bewegung und Tanz die meisten Leute dies machen, einen Zugewinn an Lebensfreude erleben. Das kann man natürlich auch haben, wenn man spazieren geht oder Skulpturen macht oder sich mit den Kindern beschäftigt. Ja, ich sage nicht, dass jetzt der Tanz das einzig Wahre ist. Es ist ganz egal, was man macht. Bei mir war es halt in diesem Punkt die Bewegung.
In zahlreichen Begegnungen und Interviews mit älteren Menschen hat Nora Aschacher folgendes Muster gefunden. Die meisten machen in der Pension irgendetwas, aber selten das, was ihrem innersten Wesen entspricht. Darüber hinaus gibt es Klischees, mit denen das Alter behaftet ist. So zum Beispiel, dass ältere Menschen aufgrund ihres Alters ruhiger, gelassener und weiser seien als jüngere.
Ich bin auch nicht sicher, ob das stimmt. Warum müssen ältere Leute gelassen sein? Warum können ältere Leute nicht noch wütender sein als vielleicht junge? Weil sie besser sehen, wie falsch der Weg ist, der derzeit gegangen wird. Wenn ich mir manche Sachen anschaue, könnte man nicht vorstellen, dass ich jetzt gelassen bleibe. Im Gegenteil, es macht mir eher wütend. Die wirtschaftliche Entwicklung, die Situation, in der sich die junge Generation befindet, mit den prekären Arbeitsverhältnissen, dass Finanztransaktionen nicht besteuert werden, das irrsinnige Geld, das es überall gibt, aber das für meine Begriffe nicht zielführend verwendet wird. Das macht mich schon wütend, natürlich. Wie jeden Menschen, würde ich sagen. Wie mit der Umwelt umgegangen wird. Ich meine, ich würde auch im Rollstuhl auf die Straße gehen, wenn mich jemand schiebt.
Bilder des Alters betreffen natürlich auch den Lebensstil und Musikgeschmack, der angeblich bei älteren Menschen anzutreffen sei. So vermuten viele, dass ältere Menschen zu Hause hauptsächlich Schuberts Winterreise hören oder beim Volksmusik und deutschem Schlager feuchte Augen bekommen. Sie vergessen dabei, dass die heute 60- bis 70-Jährigen zur Zeit der 68er-Generation sozialisiert wurden, wenn sie nicht selbst sogar Teil davon waren. Zusammen mit Ilse Stadler hat Nora Aschacher die Age Company gegründet. Eine Tanz-Performance-Gruppe für Menschen ab der Generation 50 plus mit nach oben offenem Alterslimit. Geleitet wird sie von der international bekannten Choreografin Nicole Berndt-Caccio.
Wir erarbeiten zeitgenössische Tanz-Performances und führen diese auch auf. Und führen diese auch auf ist uns sehr wichtig. Weil wir wollen das, was Hannah Arendt genannt hat, wir wollen den öffentlichen Raum besetzen. Also wir wollen nicht im Hinterhof für uns selbst spielen, sondern wir wollen gesehen werden. Das ist uns wichtig, weil wir finden, dass wir dadurch eigentlich zwei großartige Sachen gebrochen haben. Zum einen, dass normalerweise verlassen Tänzer und Tänzerinnen mit 30, 35 die Bühne. Wir kommen mit 60, 65 auf die Bühne. Und das Zweite ist, dass erst bis vor kurzem ältere Leute die Möglichkeit hatten, abseits von Seniorentanz und den Standardtänzen zeitgenössische Kunstperformances zu machen. Das Publikum reagiert sehr gut. Wir hatten schon die zweite Performance und wir waren an allen drei Tagen ausverkauft mit je 100 Plätzen.
Der gefährliche Lieblingssport der Österreicher, die Frühpensionsfalle.
Wir sind noch nicht gewöhnt, dass wir lange leben. Also dieses lange Leben nach der Pensionierung hat ein sehr junges Datum. Von daher ist noch nicht in der Gesellschaft angekommen, dass diese Menschen produktiv sind, dass diese Menschen gesellschaftlich wichtig sind.
Franz Kolland lehrt Soziologie mit Schwerpunkt Kultur des Alters an der Universität Wien. Die Lebensphase Alter, wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit 50 bis 80 Jahren. Die Gesellschaft hat sich daran noch nicht gewöhnt, argumentiert Kolland. Das zweite gesellschaftliche Missverständnis besteht in der Annahme, dass Alter nur Abbau bedeutet, also nur ein Defizit darstellt.
Wenn alle davon ausgehen, Alter bedeutet geringere Leistungsfähigkeit, Alter bedeutet krank sein, Alter bedeutet abhängig sein, dann werden diese Menschen nicht angesprochen. Es ist auf der gesellschaftlichen Ebene neu, die Langlebigkeit, und es ist auf der individuellen Ebene neu, dass wir wissen, dass wir leistungsfähig sind bis ins hohe Alter, dass wir vergleichsweise wenig Einschränkungen haben, aber über lange Zeit sind wir weitgehend gesund, weitgehend leistungsfähig.
Alter ist also plastisch. Alter ist veränderbar. Diese Situation ist neu. Das Bewusstsein dafür in der Gesellschaft ist noch sehr wenig entwickelt. In allen OECD-Ländern gibt es daneben einen Trend, Arbeitnehmer in die Frühpension zu schicken. Dieser Trend hat sich in Österreich allerdings zum Nationalsport entwickelt, der volkswirtschaftlich und individuell Kollateralschäden produziert. Mit einer Pensionierungsquote von im Schnitt 58 Jahren ist Österreich unter den Industriestaaten Weltmeister.
Also in Skandinavien haben wir eine längere Erwerbstätigkeit der Älteren. Sie haben in der Schweiz also mindestens 4 Jahre längere Erwerbstätigkeit als Frühpensionierung in der Form, dass sie bei uns 58, 59, das gibt es in der Schweiz nicht. Da haben sie einen durchschnittlichen Zugang zur Pension, der bei etwa 63 liegt. Das sind erhebliche Unterschiede. Die haben mit einem anderen Pensionssystem zu tun. Sie haben mit einem anderen Stellenwert von Erwerbsarbeit zu tun. Und man muss auch sagen, die Schweizer leben auch noch länger. Also die merkwürdige Situation, sie arbeiten länger und sie leben auch noch länger.
In vielen europäischen Ländern hat die Arbeit einen anderen Stellenwert als hierzulande. Dort wird das Arbeitsethos mehr mit der Leistung für die Gesellschaft verbunden. In Österreich ist folgende Auffassung verbreitet. Einerseits gibt es die Arbeit und außerhalb der Arbeit, in der Freizeit also, findet mein Leben statt.
Obwohl eine der ganz großen österreichischen Soziologinnen, Maria Hoder, ja gesagt hat, es ist für den Menschen die Arbeit nicht nur Broterwerb und Lohnerwerb, sondern in der Arbeit findet auch Strukturierung statt. In der Erwerbsarbeit findet auch Anerkennung, gibt es auch soziale Beziehungen, die für uns wesentlich sind. Und es geht nicht nur um den Lohn.
Österreich ist tendenziell eine Ruhestandsgesellschaft und noch nicht in der Gesellschaft des aktiven Alterns angekommen, konstatiert Franz Kolland. Ulrike Waginger ist Dozentin am Institut für Soziologie der Universität Wien. Sie hat unter anderem am King's College in London studiert. Dort hat sie als Doktorarbeit eine europäische Vergleichsstudie über die Folgen von Frühpensionierungen verfasst. Sie verglich darin Pensionisten, die in Frühpension gegangen sind, mit jenen, die ab 65 pensioniert wurden.
Es hat sich gezeigt, dass in allen Altersgruppen die Frühpensionisten gesundheitlich schlechter abgeschnitten haben. Bei der körperlichen Gesundheit, aber auch bei Depressionen zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Frühpensionierung und schlechterem Wohlbefinden, also höheren Grad von Depression oder schlechteren körperlichen Befinden. Aber auch bei der Lebensqualität sieht man, dass die Frühpensionisten schlechter abschneiden.
Wagingers Folgerungen? Arbeit an sich ist für Menschen ein wichtiger Faktor für den Lebensinhalt. Arbeit hilft zur Strukturierung des Alltags. Arbeit schafft ein wichtiges soziales Netzwerk.
Also meiner Ansicht nach ist ein guter Weg, Menschen eine graduelle Pensionierung zu ermöglichen, indem sie sich langsam darauf vorbereiten können und auch ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten angepasst, eben in den Ruhestand zu gehen. Wenn Menschen zum Beispiel nicht mehr 100% arbeiten wollen oder können, dass sie das in einem geringeren Ausmaß können, eventuell auch den Job wechseln, angepasst an ihre Bedürfnisse. Ganz wichtig ist auch, dass man die Arbeitssituation an sich und den Arbeitsplatz an sich an die Bedürfnisse älterer Menschen anpasst, aber auch die Arbeitszeiten, einfach dass Arbeitnehmern eine gewisse Flexibilität ermöglicht wird, um länger im Berufsleben verbleiben zu können.
Mit einer solchen flexiblen Pensionsregelung wäre vor allem auch vielen Frauen geholfen, argumentiert Ulrike Waginger.
Dazu kommt, dass vor allem weibliche Arbeitnehmerinnen oft auch in dieser Altersgruppe ihre Kinder unterstützen, auf Enkeln aufpassen oder auch in Pflege eingebunden sind. Und speziell diese Gruppe könnte länger im Arbeitsleben verbleiben, wenn sie die Möglichkeit hat, flexibel zu arbeiten, also flexible Arbeitszeiten, ein geringerer Umfang.
Vom Phänomen der Langlebigkeit oder was tun mit den gewonnenen Lebensjahren?
Wir waren ja in der Nachkriegszeit im unteren Drittel bei der Lebenserwartung und sind mittlerweile zu den 5 bis 7 langlebigsten Nationen vorgestoßen. Und die Lebenserwartungszuwächse gehören unter den langlebigen Ländern und Völkern zu den höchsten.
Das sagt der Sozialwissenschaftler Bernd Marin. Seit 1988 ist er Direktor des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung, einer mit den Vereinten Nationen verbundenen wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Denkfabrik mit Sitz in Wien.
Derzeit altern wir im Schnitt ein Viertel des Jahres nicht. Das heißt, wir gewinnen Jahr für Jahr, während wir leben, in etwa 3,5 Monate, 4 Monate, bis zu 4 Monaten bei den Männern unterschiedlichen Altersstufen, Lebenszeit dazu. Das heißt, während wir 4 Jahre gelebt haben, haben wir von unserem unter Anführungszeichen Lebenszeitkonto nur 3 Jahre abgebucht, verbraucht. Das hat damit zu tun, dass einfach die Sterblichkeit in allen Altersklassen ständig sinkt und sich das immer weiter in höhere Altersstufen verschiebt. Am Anfang waren die Lebenszeitgewinne vor allen Dingen durch die verringerte Säuglingssterblichkeit. Wir hatten ja bis in die 70er Jahre eine Säuglingssterblichkeit, die sehr hoch war. Dann sind wir in moderne westeuropäische Standards hier vorgestoßen und dann immer weiter hinauf. Heutzutage werden die wichtigsten Lebenszeitgewinne oder, wenn Sie so wollen, die Verringerung der Sterblichkeit ist am stärksten in den Gruppen 65 bis 95.
Der Zugewinn an Lebenszeit ist allerdings ambivalent, vergleichbar mit einer größeren Geldmenge am Markt. Und so zieht Bernd Marin folgende Parallele.
Alter inflationiert. Jemand, der zu Goethes oder zu Kants oder zu Mozarts Zeiten 50 war, war ein ehrwürdiger Greis. Und ob Mozart vorzeitig gestorben ist, darüber lässt sich trefflich streiten, weil tatsächlich die Lebenserwartung bei Geburt zu seiner Zeit weniger als 36 war. Goethe zu seinem 50. Geburtstag, Weimar grüßt den ehrwürdigen Greis, tatsächlich dem Tod öfter von der Schaufel gesprungen war bereits. Und ein Großteil der Menschen, Männer, zu seiner Zeit dieses Alter nicht erreicht hatten. Während heute ein 50-Jähriger jahrzehntelange weitere Lebenserwartung vor sich hat. Und wir sehen einfach, dass 40 das neue 30 geworden ist und 70 das neue 60. Dass einfach Menschen von der Restlebenserwartung her, von den Überlebenswahrscheinlichkeiten her, von ihrer gesundheitlichen und sonstigen Konstitution her, von den biometrischen Tests, die man machen kann, deutlich unter Anführungszeichen verjüngern. Das heißt, die Langlebigkeit hat ja den paradoxen Effekt, dass ich im selben Alter mit höherer, fernerer Lebenserwartung in Wirklichkeit viel jünger bin. Und jedes Jahrzehnt gewinnen wir in etwa Männer in Österreich 2, 3,5 im letzten Jahrzehnt Jahre Lebenszeit.
Während noch vor 50 Jahren die Pensionisten schon nach ein paar Jahren im Ruhestand starben, stehen ihnen heute gut 20, 25 Jahre bis zur Pflegebedürftigkeit bevor. Das ist Lebenszeit, die gestaltet werden will. Und das ist menschheitsgeschichtlich ein neues Phänomen, dem während des aktiven Arbeitslebens nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die gewonnenen Lebensjahre wollen kreativ, produktiv und gesund gestaltet werden. Ansonsten setzen Phänomene wie Vergreisung, Demenz und multiple Erkrankungen relativ früh ein. Bernd Marin sieht keinen Grund, den seiner Ansicht nach in Österreich betriebenen Pensionskult fortzusetzen.
Und jetzt gibt es, glaube ich, 2 entgegengesetzte, aber auch ergänzende Trends, vor allen Dingen im Kleinbürgertum, im alten und im neuen Kleinbürgertum, die diesen Pensionskult, den wir bei uns finden, unterstützen. Da ist einerseits die zwänglerische Geiz ist geil Spießigkeit. Und in dieser Geiz ist geil Spießigkeit wird die Work-Life-Balance, wie das genannt wird, so als wäre Work nicht Life. Schon das Wort ist ein absoluter Unfug. Wird diese sogenannte Work-Life-Balance als Aufeinanderfolge von Arbeit, aber Arbeit ohne volles Leben. Das ist die komische Vorstellung, die wir haben. Mit Hochverzinsten ansparen, unter Anführungszeichen, eines ungelebten Lebens auf ein Leben ohne Arbeit verkannt. Also man hat die Idee,
Zuerst arbeite ich ohne volles Leben, bekomme quasi hochverdienstes, ungelebtes Leben angespart und dieses ungelebte Leben lebe ich in einem Leben nach und ohne Arbeit. Das ist die verrückte Idee. Und zweitens gibt es natürlich nach dem alten, auch wenn Sie so wollen, ein neues Kleinbürgertum, diese nachbürgerliche, wie ich sie nennen würde, locker doofe Spaßkultur, die davon ausgeht, nur ein arbeitsloses, nur ein ganz anstrengungsfreies, nur ein Rentier-Einkommen ist den Konsum wert. Also das Leben ist sozusagen wie ein Traumschiff mit Lotteriegewinn für alle möglichen Aussteiger. Man steigt ab 40 aus oder als Gleitpensionist ab 45 aus und jede Anstrengung ist sozusagen verderblich. P.G. selbst hat erkannt, dass man eigentlich nicht an einer bestimmten Krankheit stirbt. Wie er gesagt hat, ich zitiere, man stirbt nicht an einer bestimmten Krankheit, man stirbt an einem ganzen Leben. Zitat Ende. Das ist wahr und weise wie die komplementäre Einsicht von Karl Kraus, der schön gesagt hat, man lebt nicht einmal einmal.
Damit aber, um das Karl Kraus Zitat umzudrehen, man wenigstens einmal lebt, ist nach der Pensionierung aktive Partizipation, also Teilnahme an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, nötig. Das sagt Nora Aschacher vom Verein für Alterskulturen.
Es fehlt das, was Leopold Rosenmeier aktive Partizipation genannt hat. Man selbst kann etwas Neues machen, etwas Neues entwickeln, aber es bedarf natürlich einer gesellschaftlichen Resonanz. Und es geht nicht mehr darum, finde ich, ältere Menschen als bloße Konsumenten und Konsumentinnen von etwas zu definieren. Egal, ob sie jetzt ins Museum gehen, Bücher lesen, Reisen machen oder Produkte kaufen. Ich finde es weitaus interessanter, anstelle zu konsumieren, selber etwas zu produzieren, selber kreativ zu sein. Und es gibt inzwischen Untersuchungen, jede Menge, aber eine der ältesten Untersuchungen kommt aus den USA. Und da hat man 3 künstlerisch aktive Gruppen gehabt und hat die verglichen mit den nicht künstlerischen Gruppen. Und es hat sich herausgestellt, dass die künstlerisch Aktiven weniger Depressionen hatten, weniger Stürze, weniger oft zum Arzt mussten, weniger Medikamente geschluckt haben, kurz eigentlich besser beisammen waren. Und der Leiter der Studie hat damals gesagt, es hat ihn nicht verwundert, dass es so ist. Was ihn verwundert hat, war, dass es bei den Hochaltrigen ebenfalls geklappt hat. Besonders die Hochaltrigen haben auf das Modell sehr angesprochen.
In vielen Institutionen ist noch das Bewusstsein vorherrschend, sie müssten etwas für die älteren Menschen machen, sie müssten ihnen etwas geben. Dies ist nach Nora Aschachers Sicht ein entmündigender oder zumindest passivierender Ansatz, der dringend überdacht werden sollte.
Ich war vor kurzem in Hamburg und da gibt es die interessante Körperstiftung, die schon in den 70er Jahren ein Modell für ältere Menschen entworfen haben, ein Haus mit allen Möglichkeiten. Und die orientieren sich jetzt um. Die sagen, es sind nicht mehr wir, die was anbieten, sondern wir warten, was sozusagen von den älteren Menschen kommt. Und das möchten wir ermöglichen. Und das scheint mir das Wichtige und Zukunftsträchtige auch zu sein. Der ehemalige Leiter des Deutschen Schauspielhauses, bei dem das Festival Herzrasen stattgefunden hat, hat einen wunderschönen Satz gesagt. Er hat gesagt, ihr wollt es, ihr möchtet es machen. Meine Aufgabe ist zu sagen, hier ist die Bühne, hier ist das Licht. Und das finde ich das Tolle dran.
Mut zur Bringschuld. Am Ende des zweiten Teils von Johannes Kaups Radioserie über Perspektiven für die dritte Lebensphase. Die dritte Folge in Sachen dritte Lebensphase folgt morgen.